Danke für dieses Lied. Du bist mein Ursprung und mein Ziel. Wunderbar, wenn wir das als Gemeinde sagen dürfen, oder? Und das auch so meinen. Ja, im ersten Teil wollen wir heute danken für die Gemeinde. Kannst du danken für die Gemeinde? Ich hoffe es sehr. Es ist nicht alles perfekt, es ist vielleicht nicht alles 1A. Aber warum können wir danken für die Gemeinde? Und das möchte ich in zwei Punkten zusammenfassen. Also die ersten drei Punkte und die letzten drei Punkte. Der erste ist, wir können danken, weil Gott die Gemeinde baut. Jesus Christus sagt selber, er ist der Eckstein und eine Gemeinde ist gebaut auf Jesus Christus. Sie ist nicht gebaut auf irgendwelche Menschen. Diese Gemeinde hier in Feldheim ist auch nicht gebaut aufgrund dessen, dass sich vor 30 Jahren einige Geschwister aus Lerbeck entschieden haben, herzukommen und hier Gemeinde zu bauen. Die Gemeinde ist gebaut auf den Grund, der gelegt ist, und das ist Jesus Christus. Und das ist etwas, wofür wir danken können, dass Jesus diese Gemeinde hier gebaut hat, dass er der Grund ist und dass er sie schon 30 Jahre lang hat bestehen lassen, dass hier gewirkt wird, dass hier Menschen zum Glauben finden, dass hier Menschen erbaut werden. Ein weiterer Grund ist, wofür wir danken können, ist, Gott heiligt die Gemeinde. Geschwister, seid ihr Heilige? Wer von euch ist ein Heiliger? Ja, ich weiß, es ist ein bisschen zögerlich, ne? Wir haben schwer, diese Verbindung zu sagen, ich bin ein Heiliger. Aber wir sind geheiligt in und durch Jesus Christus. In Epheser 5, 26 und 27 lesen wir, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort, damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, sodass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Jesus Christus heiligt seine Gemeinde, dass sie ohne Flecken, ohne Runzeln, in einer anderen Übersetzung steht ohne Falten. Jetzt dürfen wir unseren rechten und linken Nebenmann mal anschauen. Ist das so? Darum geht es nicht richtig. Sondern dass wir, wenn wir einmal vor Gott stehen, dann sind wir heilig, dann sind wir gerecht und dann sind wir rein. Durch das Blut Jesu Christi, durch sein Erlösungswerk. Gott heiligt seine Gemeinde. Und dafür dürfen wir danken. Und ein dritter Punkt, Gott heiligt, oder wofür wir danken können, Gott baut Gemeinde. Das habe ich eben schon im Eingang erwähnt, dass Gott es der ist, der die Gemeinden baut. Wenn wir uns vielleicht mal überlegen, wieso entstehen Untergrundgemeinden in solchen lebensfeindlichen Umgebungen oder christenfeindlichen Umgebungen wie in Nordkorea, Teile in Arabien oder in Afrika? Wieso sind da Menschen, wo wir Zeugnisse hören, dass sie sagen, sie konnten zum Beispiel fliehen aus Nordkorea und dann sagen sie, ja, wir müssen zurück. Wieso müsst ihr zurück, da wo euch der Tod vielleicht erwartet? Ja, wir müssen den Menschen von Gott erzählen. Wir müssen kleine Gemeinden bauen. Wir müssen Gemeinschaften haben, wo wir Gott anbeten, wo wir einander stärken. Gott baut Gemeinde. In vielen Stellen der Welt beruft er Menschen, damit sie Gemeinde bauen, dass die Menschen sich treffen, dass sie zusammenkommen, um füreinander einzustehen, um anderen Menschen das Evangelium weiterzubringen. Und einen zweiten Teil, den ich hier erwähnen möchte, warum wir Gott danken können und sollen für die Gemeinde, ist, Gott baut nicht die Gemeinde auf Menschen, aber er baut sie mit Menschen. Jeder wiedergeborene Christ, er hat eine Gabe von Gott bekommen. Wofür hat er sie bekommen? Um damit anzugeben? Nein, und zwar, um damit zu dienen, in der Gemeinde. In Epheser, ebenfalls Epheser 4, 11 bis 13 lesen wir, und er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer, zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus. Ihr Lieben, wir können danken. Gott baut Gemeinde und er befähigt uns dafür, das zu tun. Er gibt dir eine Gabe, mit der du dienen kannst. Er gibt dir eine Gabe, womit du andere ermutigen kannst. Er sagt es, damit wir zugerüstet werden, dass wir ermutigt werden, dass wir erbaut werden, vielleicht auch ermahnt werden. Gott baut nicht Gemeinde und sagt, seht zu, wie ihr damit zurechtkommt. Er gebraucht uns, schwachen Menschen, und befähigt uns Menschen. Für mich sind das viele Gründe, um Gott zu danken für Gemeinde. Für unsere Gemeinde hier vor Ort, für unsere Gemeinden hier in der Umgebung, wo wir auch eine gute Partnerschaft mit haben. Für die Gemeinden in Deutschland und überall auf der Welt. Gott baut diese Gemeinden. Und wenn Gott das Fundament ist, wenn Jesus das Fundament ist, dann werden diese Gemeinden standhaft sein, dann werden diese Gemeinden siegreich sein. Und nichts kann sie überwinden. Amen. Ich lade uns ein, dass wir uns in kleinen Gruppen zusammenstellen und dass wir uns wirklich Zeit nehmen. Wir sind heute hier zum Gebet, dass wir beten, dass wir wirklich Gott danken für die Gemeinde und ja, für das, was wir gelesen und gehört haben. Bitteschön.
Als erstes Stoppuhr stellen. Mal gucken, ob es was bringt. Tja, eigentlich, im Grunde genommen, bleibt mir nach dem Zeugnis eigentlich nur noch Amen zu sagen. Ich bin nämlich in den letzten Wochen und Monaten, ist mir ein Begriff immer wieder, intern als auch extern ins Gehirn geschlagen. Und das ist das Wort Barmherzigkeit gewesen. Und jetzt sitzt man hier und will darüber gleich was erzählen und dann hört man das Zeugnis und denkt sich, ja, eigentlich schon alles gesagt. Wisst ihr, ich denke, die meisten wissen das, ich habe es auch schon mal erzählt und so, meine letzten Wochen, Monate, Jahre und so, wie die so verliefen. Und mittlerweile, ich weiß, ich mache mich über den Spruch immer relativ lustig, aber er stimmt, das Leben wird vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Und jetzt lebt man so in diesem Loch und so weiter und so in den letzten Wochen, es kommen immer neue Dinge, wo ich denke, deswegen solltest du es vielleicht durchleben. Und ein Punkt auf jeden Fall ist der Punkt Barmherzigkeit gewesen. Ich weiß nicht, ob wir die Punkte da einblenden können von heute. Wisst ihr, ich war in meinen Anfängen als Christ ein recht unbarmherziger Christ, sagen wir es mal so. Ich habe viel von der Bibel gewusst, glaubte viel gewusst zu haben und habe dann auch dementsprechend meine Meinung zu allem gegeben, zu dem ich glaubte, dass ich die Meinung geben konnte. Ich habe sämtliche Leute in sämtliche Schubladen gesteckt, von denen ich glaubte, dass ich sie in richtige Schubladen stecke und so weiter. Und seit den letzten Wochen, Monaten und Jahren denke ich mir, Dennis, das kannst du dir gepflegt abschminken. Wisst ihr, ich will heute von den ganzen Punkten ehrlicherweise nur zwei ansprechen und ich hoffe, dass ich mit dem einen davon, es wurde mir so im Geist, will ich mal sagen, ein Kreis gemalt, mal gucken, ob ich den hier heute auch schaffe, fertig zu malen. Das ist einmal der Punkt Barmherzigkeit und einmal der Punkt Heiligung. Und den Punkt Barmherzigkeit anhand des Beispiels vom barmherzigen Samariter. Als Klassiker sozusagen. Einmal vorab die Definition von Barmherzigkeit. Barmherzigkeit bezeichnet eine innere Haltung und ein konkretes Handeln, das von Mitgefühl, Liebe und Erbarmen gegenüber dem Leid, der Schuld oder der Not eines anderen geprägt ist. Das ist Barmherzigkeit. Wisst ihr, ich denke, wir können als Gemeinde oder jeder Einzelne von uns keine Barmherzigkeit haben, wenn wir sie selber nicht an uns erlebt haben. Und ich denke, wir können keine Barmherzigkeit an uns erleben, wenn wir nicht selber checken, dass wir Barmherzigkeit brauchen, weil wir so dermaßen in Schuld und Abhängigkeit von Gott leben, dass wir sowas von auf seiner Barmherzigkeit angewiesen sind. Und wenn wir das verstanden haben, wenn wir diese unfassbare Barmherzigkeit Gottes in unserem Leben erfahren haben, nur dann können wir auch barmherzig sein. Zu der Geschichte ganz kurz, 3:30. Da liegt dieser Mann auf dem Weg nach Jericho und wird von den Räubern überfallen. Jetzt liegt er da halb tot und wir kennen die Geschichte, dann kommt zuerst der Priester vorbei. Also es kommen drei Menschen vorbei. Alle drei Menschen haben einen Ursprung, von wo sie losgehen. Sie haben ein Ziel, wo sie hinwollen und gehen alle an diesem armen Kerl vorbei. Der Priester und der Levit, beide gehen vorbei, beide sehen, dass der da liegt und beide gehen trotzdem weiter. Warum? Ich habe so zwei Gründe mir so überlegt, es gibt schon ein paar mehr. Entweder war es Stolz, weil die Priester und Leviten, das waren ja recht angesehene Leute. Die waren, wenn die irgendwo reingekommen sind, die wussten, da werde ich angenommen, da respektieren mich die Menschen und so weiter und so fort. Die waren auch entsprechend vielleicht gekleidet und so weiter und so fort. Und jetzt gehen sie da vorbei und sehen da ein Opfer liegen und denken sich vielleicht, boah, ich werde mich doch nicht schmutzig machen für den, werde mich doch nicht hinknien da, da wird mein ganzes schönes Gewand wird blutig und so weiter. Und außerdem, vielleicht habe ich auch noch dort, wo ich jetzt hin will, habe ich ein Ziel. Ich habe da, keine Ahnung, irgendein tolles Event oder was weiß ich was, irgend so ein Kracher von der Gemeinde und ich bin auch vielleicht verantwortlich für etwas, ich muss da auch schnell hin. Ich habe keine Zeit dafür, mich um diesen Kerl zu kümmern. Dass sie so fokussiert darauf waren, ihr Ziel zu erreichen, was sie vermeintlich als Gottesdienst vielleicht bezeichnet haben, aber das Opfer am Straßenrand nicht gesehen haben. Und der Samariter, der da vorbeigeht, das ist so ein richtig, so ein nicht geachteter Mensch. Ihr wisst ja, die Samariter, das war so ein Mischvolk und so weiter und so fort. Das waren die Opfer der Gesellschaft und keiner in Israel hatte Bock auf diese Menschen. Und dieser Typ, der hat genauso ein Ziel, der will genauso irgendwo hin. Er stoppt aber seinen Weg und er steigt von seinem Esel runter und hilft diesem armen Kerl, verschwendet Zeit, Geld und Mittel und wahrscheinlich macht er sich auch noch ziemlich schmutzig dabei und bringt ihn erstmal zur Herberge, wo er versorgt werden kann. Vielleicht war er auch auf einem Weg, irgendwohin, wo er verantwortlich war, aber er hat es beiseite gelassen und hat sich erst um den armen Kerl gekümmert. Vielleicht hat er sogar sein Event dadurch verpasst und hört dann wieder von den anderen, du kommst doch immer sowieso immer nur zu spät. Wisst ihr, vielleicht müssen wir in unserem Leben manchmal Lebenswege unterbrechen und innehalten, um uns um Menschen herum mit barmherzigen Augen sehen zu können. Wir leben oft auch als so in der Gemeinde und wir Menschen in unserer geretteten Selbstverständlichkeit, will ich mal sagen, dass wir nur noch hier planen, da planen, wir machen hier, wir machen da und am Ende des Tages benehmen wir uns so wie die Priester und die Leviten. Nach außen ist alles klimbim, alles ist schön mit den Leuten, keine Ahnung, Außendarstellung ist super, mein Bibelwissen ist alles fein, von außen sieht alles schön aus, aber innen fehlt uns Barmherzigkeit, die aus Liebe und Demut erwächst. Wisst ihr, mir ist das also für diese Gebetswoche gerade hier, ist es mir irgendwie wichtig geworden, nicht um die einzelnen Punkte zu beten, im Sinne von ergebnisorientiert zu beten. Gott schenkt uns, dass wir in der Gemeinde, dass wir ein sichtbares Zeugnis sind, dass das zu sehen ist, dass wir vielleicht mehr Buße haben und so weiter und so fort, dass wir weniger Irrlehren haben oder was weiß ich, so Punkte, die man sehen kann, sondern heute ist mir wichtig, dass wir für den Kern beten, für unser Herz, dass Gott unser Herz erneuert, dass Gott uns ein barmherziges Herz schenkt, ein demütiges Herz und dass daraus dann Gott die ganzen Dinge erwachsen lässt, die da aufgeführt sind. In 1. Petrus 3,8 heißt es, schließlich aber seid alle einträchtig, voll Mitgefühl und Bruderliebe, barmherzig und demütig. Und da nur ganz kurz kommen wir zu Punkt 1, 2, 3, 4, 5, der sechste Punkt. Der ist nicht drauf. Der ist wahrscheinlich auf der zweiten Folie, gell? Ja. Für glaubensschwache, verehrte Geschwister und im biblischen Umgang mit ihnen. Wisst ihr, wenn wir ein barmherziges Herz haben, das voll von Liebe und Demut geprägt ist, dann werden wir auch gerade mit solchen Geschwistern umgehen, wie es in Galater 6 steht. Brüder, ab Vers 1, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt würde, so bringt ihr die Geistlichen einen solchen wieder zurecht im Geist der Sanftmut, indem du auf dich selbst siehst, dass nicht auch du versucht werdest. Ein jeder trage des anderen Last, das kennen wir, so erfüllt er das Gesetz des Christus. Denn wenn jemand meint, etwas zu sein, da er doch nichts ist, so betrügt er sich selbst. Wisst ihr, und diese Barmherzigkeit spiegelt sich in faktisch allen Punkten da wider. Wenn ich ein barmherziges Herz habe, dann werde ich Mitgefühl haben für die Geschwister, die in der Gemeinde leiden, die vielleicht Krankheiten haben, die sonstige Qualen haben, die sich mit Sünden vielleicht quälen, die sonst wo abgerissen sind. Ich werde mit diesen Menschen Mitleid haben. Ich werde Mitgefühl haben mit den Menschen, die verfolgt werden. Ich werde für sie beten. Ich werde die Außendarstellung einer Gemeinde, wo ein barmherziges Leben herrscht, die Menschen, die uns sehen werden, die werden denken, was sind das denn alles für Menschen? Warum gehen die alle mit so einer Liebe miteinander um? Alles wird sich in diesen Punkten einspielen und wiederfinden. Und Punkt 2, jetzt bin ich schon bei 9 Minuten 10 Sekunden, ist auch gar nicht so schlimm, weil Arthur hat das meiste schon gesagt, das Thema Heiligung war mir ganz wichtig. Arthur hat es mir aber schon vorweggenommen, danke. Gott heiligt die Gemeinde. Und das ist mir ein Punkt, den ich uns auch noch sehr, sehr ans Herz legen möchte. Wisst ihr, wir sehen oft Heiligung als selbstorganisiert und ergebnisorientiert. Heiligung ist, wenn ich das und das und das und das gemacht habe. Heiligung ist, wenn ich das und das und das und das gemacht habe. Und dann ist die Heiligung da. Völliger Quatsch. Gott ist es, der unsere Gemeinde heiligt und der jeden Einzelnen von uns heiligt. Und wisst ihr, wenn wir diesen Punkt an den Herrn übergeben, die Heiligung, dass wir ihn darum bitten, dass er uns heiligt, dann wird es ein tiefes Vertrauen zu ihm schaffen, weil ich weiß, Gott wird es tun und es wird mich auch in eine Demut treiben, weil ich von ihm abhängig bin. Ich muss von ihm die Heiligung erbitten. Und so kann ich auch, wie es in Hebräer 12 steht, nach der Heiligung trachten, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Mal das Trachten ist, dass ich mich unter den Herrn stelle und sage, Herr Jesus, heilige mich. Und es wird uns und jeden Einzelnen und mich persönlich sowieso, vor allem weg, wird es vor geistlichem Hochmut bewahren. Weil ich kann nicht stolz sein auf etwas, was Gott mir in der Heiligung vielleicht schenkt, was irgendwann zwangsläufig auch im äußeren Leben sichtbar ist, was ich selber gar nicht gemacht habe. Und das sind die beiden Punkte, die ich eigentlich uns mitgeben wollte, dass wir uns als Gemeinde gleich hinknien und lasst uns gleich in den Gebeten nicht ergebnisorientiert beten, sondern lasst uns heute jeder bei sich selbst beginnend, dass wir uns demütigen vor unserem Gott und dass wir ihn bitten, unser Herz zu verändern, es zu heiligen, zu demütigen und uns ein barmherziges Herz und barmherzige Augen zu schenken, dass wir dann daraus die Konsequenzen, die daraus entstehen werden, erleben dürfen. Amen. Du könntest auch Möglichkeit gerne hinknien und dann schließe ich ab.